Super.
Ja, wir stehen. Prost, Jan.
Prost.
Mhm. Prost, top.
Clockwork Orange, Walter.
Prost, Krieger.
Glück.
Hier gerade ist das mit Kühlschrank geholt und schon ist es warm.
Verdampft.
Willkommen, liebe Zuhörer, beim Biertaucher Podcast 213.
Ja. Mit dem Gregor.
Dem Hopp.
Und mit dem Horst. Wir schreiben den 10. 7. Also Anfang 7. Juli. Anfang Juli 2015.
Ah, das ist der 7.
7. 7. 7. Genau. Und wir befinden uns in einem eher unscheinbaren Innenhof vom alten AKH.
Schön ruhig.
Ja. Und hoffen auf wenig Störgeräusche.
Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle.
Vielen Dank auch an alle unsere Flatterer, namentlich Bernd Schlapsi und Juvo und alle Monatsflatterer, wie zum Beispiel den Hopp, die uns anonym flattern.
Sehr anonym.
Die behaupten, uns anonym zu flattern.
Gar nicht, nein, ich habe das nicht angehakt.
Ja, dann komme ich zur rituellen Frage, worüber reden wir heute?
Ich habe einen Termin mitgebracht. Ich werde mich ein bisschen auf vergangene ein bisschen auf vergangene Podcasts beziehen. Und zwar Metalab Karaoke Party. Steht fest, wann die nächste ist.
Sehr gut.
Dann habe ich was zu deinem Querulanten.at vom letzten Podcast zu sagen.
Ah. Ja.
Und dazu dann vielleicht auch noch was zur Eurofighter. Gegen Geschäftsklage.
Ah, okay, ja.
Ach, da geht's auch aktuell.
Und dann können wir vielleicht noch gemeinsam drüber lachen, dass das Hacking-Team gehackt worden ist.
Ja,
das ist gut, ja.
Ich habe keine Termine, aber einige Kino- und TV-Serien zum Erzählen, falls Zeit bleibt.
Ja, ich würde vielleicht den Clockwork Orange, den ich mal angeschaut habe mit euch, reinbringen. Dann habe ich den HBPK mit American Splendor zwar schon einmal erzählt, aber dann nur bis zur Hälfte gelesen zu dem Augenblick. Jetzt kann ich so den zweiten Teil zweiten Teil seines Lebenswerkes irgendwie erzählen. Dann kann ich vielleicht ein Zwischenupdate bringen von der Greek Bailout Funding Campaign, die auf Indiegogo gelaufen ist. Und was habe ich denn noch zu berichten? Ja, ich habe Rollen gespielt.
Haha.
Pen and Paper, The Laundry heißt das System.
Mhm. Ja, hoffentlich reichen da meine zwei Bier, das klingt nach einem langen Podcast.
Naja, da kannst du ja auch abkürzen, beziehungsweise der HBPK und der Clockwork Orange, das läuft ja nicht.
Nein, ich mache mir Sorgen ums Bier, nicht darum, dass Fahrt ist.
Okay, na dann. Irgendwie geht selbst das Bier halt nicht so gut. Kennst du eigentlich sauren Radler?
Nein.
Das Konzept?
Nein.
Habe ich in Andelsbuch kennengelernt, das ist ein Ort in Vorarlberg in der Nähe von Egg. Das auch ein Egger anbietet, was aber nicht unser Egger ist, was man so in einem Supermarkt kennt. Aber zum Ursprung zurückzukommen, war sehr beliebt im Freibad. Und das ist einfach erquassertes Bier in dem Sinne, dass du Hälfte Bier, Hälfte Mineralwasser trinkst.
Ah, okay, und das war nicht süß.
Es ist eben, deswegen ein saurer Radler. Und das funktioniert, aber mit Mineralwasser, was das Ganze relativ spritzig macht. Mhm. Also ich kann es eigentlich
Bier
empfehlen.
Bier aufgespritzt auf einen halben, ne?
Genau, Bier aufgespritzt auf einen halben.
Bin skeptisch.
Naja.
Ja, können wir mal probieren.
Wenn das Zuckerwasser reicht.
Dann fangen wir gleich mit der Politik an. Ne?
Termine, weil das geht schnell. Metalab Karaoke Party, schreibt euch den Kalender, weil bis dahin habt ihr es sicher wieder vergessen. Die ist am 9. Oktober 2015 im Metalab in der Radostraße 6 um 20 Uhr.
Und ist ein empfehlenswertes Event.
Die Evelyn hat es empfohlen, oder?
Ja.
Ich werde es jetzt nicht empfehlen, aber das liegt dann eher daran, dass ich nicht so sehr Karaoke singe.
Also, plus one.
Ja. Hast du spezielle persönliche Erfahrungen? Also,
ja, ich war auch schon ein paar Mal
wurde
dort.
Wurde dort falsch gesungen zu deinem Leidwesen? Oder?
Nein, es ist nicht so tragisch. Mhm. Es ist durchaus eine lustige Songauswahl. Wie gesagt, dort gibt es auch so Nerd-Songs in der Bibliothek. Keine Ahnung, man kann Nierenkeit trällern oder... Sir Frontalot mitrappen.
Ach so. Ja, Sir Frontalot ist natürlich dankbar.
Aber auch ganz normale Musik. Der Peppi kuratiert da immer ganz nett diese notwendige Karaoke-Bibliothek mit den Nummern, die man dann im Hintergrund hat. Es gibt zwei oder drei Mikrofone, das heißt, man kann theoretisch auch gegeneinander Punkte sammeln. Und die Bar ist natürlich offen, das heißt, es gibt Junk zu trinken und Bier. Und die Stimmung ist eigentlich generell recht gut bis in die frühen Morgenstunden normalerweise.
Ja, für die Leute, die Junk nicht kennen, was ist das?
Das ist ein Caipirinha, quasi, mit Club Mate.
Was das Ganze natürlich...
da hat ja. man dann ja.
etwas...
Alk und Koffein in genau. einem Gefäß.
Immer genau. gut.
Und Eis und Zucker und alles, was so richtig schön fährt.
Zum Thema Termin, ich kann erfreut berichten, dass es jetzt fix ist, dass ich auf der nächsten Game City im Wiener Rathaus wieder mit am Tisch vertreten bin, höchstwahrscheinlich wieder gemeinsam mit der FSFE. Das ist das Wochenende um den 4. Oktober herum, das ist glaube ich 3 Tage lang. Wow. Bitte mich besuchen. Termine?
Ich glaube, ich habe nie Termine, also, ah, okay. aber diesmal auch nicht. soll ich mal so rein starten? Irgendwie,
ja, oder fangen wir mit den politischen Themen an.
Ah ja, dann macht jeder macht hier mal die politischen Themen, das ist gut.
Du hast auch noch ein bisschen mehr Konzentration.
Na, zuerst, du hast beim letzten Mal gemeint, man bräuchte so eine Online-Plattform wie Online-Kündigen oder so, namens querulanten.at, wo man so Anfragen stellen kann.
Das gibt's.
Und ja, mich hat total erstaunt, dass du davon noch nichts weißt. Der Finn, der vielen aus dem Mittellab bekannt sein wird, ja. oder jetzt auch jetzt schreibt er auch für den Online-Standard, Markus Hameter, hat schon vor einigen Jahren die Plattform Frag den Staat gegründet.
Frag den Staat. Sagt man dunkel was, ja.
Na eben. Und da kannst du, so wie bei Online-Kündigen, kannst du dort eben eine Informationsanfrage an den österreichischen Staat in welcher Form auch immer absetzen. Und
das wird dann als offizielle Behördenanfrage eingereicht, oder?
Naja, das braucht nicht so offiziell oder in dem Sinn sein, weil es ist halt eine Anfrage nach, keine Ahnung, Paragraph so und so.
Ja, ja.
Und ja,
ich kann sozusagen meine Anfrage veröffentlichen, dass das nicht privat bleibt, sondern dass man
dann... Genau, weil das Sinn der Sache ist, dann eben darzustellen, wie die verschiedenen Behörden eben reagieren auf solche Anfragen und wie cool. gut oder wie schlecht sie uns halt
so auf den Laufenden halten.
Frag den Staat.at in cool. einem, ohne Bindestriche oder so irgendwas. Ja, das ist irgendwie, also wie gesagt, vom Finn, keine Ahnung, ins Leben gerufen oder... Also nicht. Den Code, den Source-Code zu der Seite gibt es auf GitHub. Was noch? Da gibt es dieses Forum für Informationsfreiheit oder so. Das ist der Verein, der dazu gehört oder in dem Umkreis mit dabei ist. Ja. Also so viel zum querulanten.at.
Ich sollte Geld verdienen, dass ich viel Geld habe, dann würde ich dem Frag den Staat.at die URL querulanten.at spenden.
Müssen wir schauen, ob die wirklich schon vergeben ist. Ja, nach dem letzten Podcast wahrscheinlich. Also falls du Fragen an den Staat hast, kannst du die dort einbringen, beziehungsweise halt nachschauen, was andere Leute schon gefragt haben. Da sind so Sachen dabei wie liebe Gemeinde Wien, wie viele Windows XP-Rechner sind bei euch noch im Einsatz und cool, wie gedenkt ihr die abzudrehen und solche Dinge.
Wie viele wollt ihr in naher Zukunft wieder aufdrehen?
Es sind übrigens 48 und 8 davon hängen tatsächlich noch im Internet, aber nur sehr eingeschränkt. Der Rest hängt nicht im Internet und da hat kein USB und die ganze Antwort kann man sich eben anschauen. Das ist eine der erfolgreichen Anfragen. Und eine andere, die nicht erfolgreich war, war vom Finn selber, der 2013 gefragt hat, liebes Wirtschaftsministerium, wie ist denn das bitte mit den Gegengeschäften zum Eurofighter-Geschäft?
Da war doch vor kurzem was in der Zeitung.
So ist es, nämlich, damals war die Antwort, können wir euch nicht sagen, weil geht scheißen. Und daraufhin hat er, da waren so Begründungen.
Ich meine, dass das geht scheißen, haben es nicht so direkt reingeschrieben.
Ja, doch ziemlich direkt. Vielleicht nicht mit demselben Wortlaut, aber doch ziemlich. Also wenn man Österreichisch spricht,
glaube ich, kann man das schon.
Also die Begründung war, die unter Anführungszeichen muss ich sagen, Begründung. Und da kommen wir nachher noch dazu, warum da Anführungszeichen sehr wichtig sind. War, dass diese Gegengeschäfte noch nicht alle abgeschlossen sind und erst ganz am Schluss wissen und machen, erstens. Zweitens, dass irgendwie der Staatsanwalt noch ermittelt und keine Ahnung.
Ja.
Das ist eben so informell in einem E-Mail aus dem Ministerium wieder zurückgekommen. Der Finn hat daraufhin gesagt, ja, das reicht mir aber nicht. Ich möchte bitte, dass ihr mir einen negativen Bescheid gebt. Und dann hat er mit diesem negativen Bescheid eine Klage eingereicht.
Bravo, Finn.
Und nicht nur das, die hat er jetzt gewonnen.
Ja,
vor 2 Wochen oder so.
Gratulation, cool.
da wurde die Republik verpflichtet.
Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass nicht direkt, dass die Liste mit den Gegengeschäften veröffentlicht werden muss, weil das kann der Verwaltungsgerichtshof offensichtlich nicht, sondern dass die Begründungen damals, mit der sie abgelehnt haben, diese Information freizugeben, einfach keine Begründungen sind. Deswegen unter Anführungszeichen Gründe. Was im Endeffekt geheißen hätte, dass das Ministerium sich bessere Gründe überlegen muss. Oder wie sie es halt gemacht haben, und das auch auf eine ziemliche passiv-aggressive Art, sie haben eben die Liste veröffentlicht. Wobei sie aber dem Finn noch nicht Bescheid gegeben haben, dass sie die Liste veröffentlicht haben. Das hat er dann auch aus den Medien erfahren. Aber ja.
Somit, wir reden nicht mit dir.
Ja. Somit. Okay, ist die Liste jetzt zumindest soweit veröffentlicht, soweit sie fertig ist? Noch nicht alle Gegengeschäfte sind tatsächlich durch. Es geht um, glaube ich, 3,3 Milliarden oder so irgendwas, die jetzt schon irgendwie fix sind. Mhm. Die Liste kann man sich durchschauen. Da sind so Schmankeln drinnen wie 3 Millionen für Roadshow-Management an diverse österreichische Firmen, wo natürlich wieder keiner weiß, was das für Gegengeschäfte waren oder sein sollen.
Ich weiß nicht einmal, was eine Roadshow ist, geschweige denn dein Management.
Ja, eine Roadshow ist, wenn du deine Werbung packst und von Stadt zu Stadt fahrst und dort deinen Stand aufstellst.
Genau richtig, es klingt nach vielen, wo waren meine Leistungen.
Ja. Wer weiß.
Das heißt, also noch einmal, wenn du eine Roadshow machst, um zum Beispiel für jetzt das Eurofighter-Geschäft zu werben, ist das schon ein Gegengeschäft, mit der du dann finanzierst?
Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, so weit muss es gar nicht gehen. Aber noch besonders interessant ist ein Detail, der gute Herr Mitterlehner hat ja behauptet, dass kein Schaden entstanden ist. Wie er das jetzt eben in der Presse bekannt gegeben hat, also dass sie diese Liste veröffentlicht wurde. Oder? Nein, weil sie nicht vor 2 Jahren veröffentlicht worden ist, sondern jetzt erst. Das ist ja. Er wollte das eigentlich immer, das war ihm nicht so recht, aber jetzt haben sie es jetzt ist sie in der Zeitung, 2 Wochen vorher ist sie in News erschienen. Aber es ist ja nichts passiert, weil jetzt ist sie ja öffentlich. Jetzt muss man sich aber vergegenwärtigen, dass der gute Herr Strohn auch vor 2 Jahren beim Wahlkampf behauptet hat, dass seine Firma nicht profitiert hat von den Eurofighter-Gegengeschäften. Und siehe da, in der Liste steht aber drinnen, Herr Stronach hat profitiert von diesen Eurofighter-Gegengeschäften. Und dass da kein Schaden für die Republik oder für uns als Wähler entstanden ist, dadurch, dass die Liste nicht vor 2 Jahren öffentlich zugänglich war, bevor die Wahlen stattgefunden haben, ist natürlich irgendwie jetzt eine recht gewagte Aussage.
Also summa summarum, wenn wir zurück auf geht's scheißen. Die ursprüngliche Antwort. Ja, das gefällt mir.
Also, noch einmal, frag den Start.at. Ich glaube, als nächstes registriere ich Fremdschämen.at oder so.
Direkte Konsequenz.
Ich kann ein Mini-Polit-Statement einreichen. Ich habe versucht, mich aufzuraffen, zu einem Vortrag zu gehen über das neue Urheberrecht, wurde veranstaltet von der Grünen Wirtschaft. Und ich muss gestehen, mir ist so schnell Fahrt geworden, weil es waren ganz wenig Leute. Es war im Ester Hasi-Park, waren da und Autobusse daneben rumgefahren. Vortragende hat dann im Freien halt geredet und dann waren sofort lauter halt grüne Wirtschaftler, die sich dann in so aufgeplustert haben und auch ihren Senf dazu geben müssen, und sie haben dann die ganze Zeit von der Festplattenabgabe geredet. Und
okay, ein aktuelles Thema halt.
Ja, das ist klar. Ich muss gestehen, es war heiß und meine Aufnehmungsfähigkeit war zu gering und ich habe das dann recht bald verlassen.
Sag, du hast auch gepostet wegen dem Erfolg des Antipiraterievereins.
Ja,
das war das eine Thema.
Das war schon länger her, glaube ich, vor einer Woche. Da. Verfahren gewonnen jetzt.
Ja, natürlich, nämlich gar kein unerhebliches, weil da geht es um Netzsperren. Was haben wir da? Schauen wir mal. Genau, Sieg für den Verein Antipiraterie-Netzsperren in Österreich sind rechtens.
Ja. Traurig genug. Und ich glaube, was laut Zeitung das Aktuelle ist jetzt, dass noch ausdiskutiert werden muss, wie die Provider das machen müssen. Also ob da diese einfache, also ob die IP-Adresse gesperrt werden darf, was sich die Anti-Piraterie-Typen wünschen, oder ob es einfach über URL-Sperren geht, glaube ich.
Also die Namensauflösung sozusagen blockiert wird, was man dann
relativ leicht umgehen
könnte. Was ja trotzdem.
Ich nehme an, dass du auch eine IP-Sperre mit technischem Know-how umgehen kannst, ne? Oder dass
die schnell genug. Ja, alles kann man, weißt du, wie du gesagt hast, schon, wenn Mechanismen bei den Providern schon mal eingeführt sind, so wie bei der Vorbereitsdatenspeicherung, dann
Es ist halt nur so, wir haben auf der letzten Game City haben die Leute so Schilder hochgehalten gegen Netzsperren. Ne?
Ich kann mich erinnern, das hast du gepostet.
Haben gepostet und so. Und da wurde halt damals von dem Verein auch argumentiert, ja, das ist keine Zensur und da geht es jetzt nur halt um verwaltungstechnische Sachen, da, dass sie zu ihrem Recht kommen. Aber im Prinzip haben sie jetzt eine Zensurinfrastruktur eingerichtet und es juristisch zumindest durchgesetzt. Das ist natürlich traurig genug für Österreich.
Hm. Indeed.
Wird man sehen, wie das weitergeht.
Ich munter uns auf mit einem Film.
Genau, ich glaube, wir kommen zu einem schöneren Thema.
Vielleicht den wir gemeinsam gesehen haben, oder? Clockwork Orange,
ja.
War am Sonntag ein Klassiker von dem Altmeister Stanley Kubrick. 1971, hast du herausgefunden, gleich am Anfang des Schauens ist der herausgekommen.
Und ich muss dazu sagen, historisch, es war der erste Film auf Blu-ray, den ich jemals gesehen habe.
Okay.
Ich war ganz baff, wie toll die Auflösung war. So.
Ja, die Projektion war gut und der Film war noch besser. Ich hatte so eine Kubrick-Phase am Anfang meines Studiums, da war irgendwann 97, 98 oder so, da habe ich mir gedacht, Altmeister Kubrick, muss ich mir alles anschauen, und da war halt Clockwork Orange auch dabei. Aber jetzt bei der Neusichtung bin ich einmal ein weiteres Mal noch mehr fasziniert davon, weil einfach so viel an dem Film stimmig ist, was auch den Kubrick ausmacht. Es ist so, sollte man vielleicht mal sagen, es gibt eine Romanvorlage davon, von Anthony Burgess geschrieben. Und wenn man das Genre, eigentlich, es wurde ja im Science Fiction im Park auch gespielt. Und dort war das Thema dieses Jahr Dystopie. Mhm. Man könnte es schon eigentlich als eine klassische Dystopie beschreiben. Will jemand irgendwie Inhalt zusammenfassen oder so?
Wir begleiten eine Gruppe junger Krimineller, die irgendwie offensichtlich von der Gesellschaft enttäuscht sind,
ja,
obwohl sie eigentlich ein ganz passables Zuhause hätten, sich die Nächte um die Ohren schlagen mit Drogenkonsum und Gewalt und Vergewaltigung und ähnlichen Dingen, Autos stehlen und sowas.
So eine Gang sind sie eigentlich, ne?
Ja, genau, so eine Jugendgang. Es gibt dann auch einen Kampf mit einer anderen Gang. Das ist eigentlich ein ziemlicher Teil von dem Film am Anfang.
Genau, so die erste Hälfte.
Der Hauptprotagonist und gleichzeitig der Erzähler namens Alex wird dann allerdings nach so einer Aktion erwischt und verhaftet. Sein Opfer, er ist der Einzige, der von ihm und seinen drei Kompagnons erwischt wird. Und das Opfer stirbt kurze Zeit darauf im Krankenhaus und deswegen wird er dann zu 14 Jahren Haft verknackt. Mhm. Nachdem er aber ein ziemlich intelligenter junger Mann ist, passt er sich ganz gut an im Gefängnis und versucht dort halt irgendwie mit Bibelstudium und solchen Dingen irgendwie beim Pfarrer einzuschleimen, damit er vielleicht wegen guter Führung früher entlassen wird oder
was
so.
Was cool ist auch, bei der Bibel, das haben sie schön gemacht, da taugen ihm so am meisten die Kreuzigungsszene und dann sieht man die kurz und er ist so der römische Offizier, der den Jesus meitscht und sagt, das ist genauso.
Klar, was in seinem Kopf dann vor sich geht, ist ein was anderes, als was sein
Äußeres. Alten Geschichten,
Dann hört er durch Zufall von einem neuen Programm, das den Insassen erlauben würde, binnen von 2 Wochen als vollkommen rehabilitiert aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Geheilt außerdem noch, das erfahrt man dann irgendwie ein bisschen später, wie das funktioniert. Nämlich, weil es tatsächlich auch schafft, sich dem Innenminister gegenüber aufmerksam zu machen und der ihn dann als Testsubjekt auswählt. Und er wird dann mit einer Kombination aus Drogen und Bildern und Tönen und offen gehaltenen,
Gewaltvideos
konditioniert darauf, dass er, wenn er an Gewalt denkt, dass ihm übel wird und dass er todkrank wird und einfach nicht mehr weiter agieren kann.
Und sie sagen es zumindest, also bis zu einem Art Todzustand, also bis zu seinem, dass er physikalisch total gelähmt ist und sich wie tot fühlt. Das ist ziemlich heftig.
Der Twist an der Sache ist allerdings, Alex ist ein ziemlich großer Fan von Beethoven und Beethovens 9. Symphonie. Und durch Zufall ist die Hintergrundmusik in einem von diesen Filmen, die sie verwenden, um ihn zu konditionieren, eben auch die 9. Und das ist dann natürlich absolut schrecklich für ihn. Und nachdem er dann entlassen wird, ist er auch irgendwie total zerstört, dass er seinen Liebling Beethoven nicht mehr hören kann.
Moment, er kann nur die 9. nicht mehr hören.
Oder die 9. eben nicht mehr hören kann, aber ja.
Das war vereinfacht ein ausgedrückt Nebeneffekt der Konditionierung.
Dann gibt es noch ein paar so eine kurze Episode, wo er eben wieder zurückkommt zu einem seiner früheren Opfer, die merken dann, wer er ist, kriegen durch Zufall mit, dass er sich die Neunte nicht anhören kann und foltern ihn dann im Endeffekt so weit, dass er versucht, Selbstmord zu begehen und aus dem Fenster springt.
Mhm. Also sie foltern ihn mit Abspielen der Neunten eigentlich,
ja,
sonst mit gar nichts.
Im Endeffekt. Und ja, also so weit, glaube ich, ist nicht einmal gespoilert, weil, wie gesagt, das Buch ist aus den 60ern und der Film ist von 1971. Das ist ein Klassiker. Dann kommt noch das wirkliche Ende, wo er dann im Krankenhaus noch zu sich kommt und wieder gepflegt wird. Der Innenminister ist da, offensichtlich hat er ein schlechtes Gewissen und muss irgendwie auch da vor der Presse irgendwie den Schaden wieder gut machen, dass sein Programm da irgendwie dazu geführt hat, dass ein junger Mann Selbstmord begehen wollte. Und das, ja.
Ja. Wunderschöne Szene, weil McDowell, genau.
Das ist der Hauptdarsteller.
Ja, richtig, ja. In der letzten Szene wird er ja gefüttert von diesem Politiker, von diesem Premierminister. Ja, noch nie habe ich jemanden so aggressiv kauen und ja, sich füttern lassen gesehen wie ihn. Da steckt so die gesamte Bösartigkeit des Charakters drinnen. Das war traumhaft. Ja. Und selbst wenn man dieses Ende erzählt, das habe ich selbst nicht gewusst, ich muss einmal das Buch lesen, habe ich beschlossen. Weil Anthony Borges, der fand es ein bisschen schade bei dem Film, dass das letzte Kapitel des Buches es nicht in den Film geschafft hat. Und so. Das ist jetzt nur angelesenes Wikipedia-Wissen. Im letzten Abschnitt geht es eigentlich darum, dass er diesen Job, der vom Innenminister angeboten wird, annimmt und dass er mit dem Lauf der Jahre eigentlich älter wird und drauf kommt, na gut, Gewalt ist doch nicht so seins und auch auf ältere Freunde dann trifft, die sich auch schon in die Gesellschaft mehr eingegliedert haben. Also, dass sich da ein Wandel dann noch
ein Gezogen. Das wird ja im Film angedeutet, seine früheren Raufbrüder sind ja Polizisten worden. Und
das ist noch der Nachpart, aber da kommt eben noch ein Nachstück. Ja. Ja, also nach dieser Krankenhausszene, der das Ganze noch
ein bisschen. Aber die Schlussszene absteigt. Vom Film ist ja, dass er dann sagt, ein Boy, how I was good, und dann sieht man wieder eine Innenansicht in seinem Denken.
Na natürlich, man muss sagen, dieser Mordanschlag, dass sie ihn versucht haben, in den Selbstmord zu treiben, hat ihn auch gleichzeitig wieder befreit von dieser Konditionierung. Ja? Und er kann jetzt durchaus dann wieder auch gewalttätig sein. Ja. Und er ist in diesem Job zwar nicht gewalttätig, aber er stellt trotzdem im Kontext des Jobs dann noch fiese Dinge an.
Also sein altes Böse ist, ich bricht wieder
ja, durch. Genau. Und das Schöne ist,
worin er sich aber nicht unbedingt unterscheidet von anderen Menschen in diesem Universum, wie zum Beispiel eben dem Innenminister oder dem Gefängniswärter, also Gefängnisdirektor
und ähnlich. Genau, und das finde ich das Schöne an dem Film, jeder kriegt sein Fett weg. Das ist wirklich keine einzige dieser Parteien. Er hat ja auch diesen Jugendbetreuer, der ist ja auch eigentlich nicht wirklich greift er helfend ein. In der Strafvollzugsanstalt geht es auch hart zu, wird ihm nicht geholfen. Der Innenminister, der versucht Kapital rauszuschlagen. Die Wissenschaft bekommt ihr Fett weg, weil die versucht mit unmenschlichen, unethischen Konditionierungsmethoden da einzugreifen. Ja, wie gesagt.
Und es wird auch angedeutet, dass der Staat oder zumindest der Innenminister recht autoritär ist, weil diesen einen Kritiker von ihm, diesen liberalen.
Selbst der Autor, versucht ja Kapital daraus zu schlagen.
Ja, der ist auch unsauber, aber da sagt er dann, ja, wir haben ihn weggebahn in einen Ort, wo er dich nicht schaden kann. Ja. Da weiß man nicht,
ist das ein Gulag oder so. Genau, da geht dann selber dann auch nämlich unter. Also, das ist eigentlich eine beinharte Abrechnung. Also, da kommt wirklich keiner jetzt irgendwie gut weg dabei. Und das ist das Konsequente, das Harte und das, was den Film auch gut macht. Jetzt abgesehen davon, dass der Film einen sehr beeindruckenden Soundtrack hat, den man sich wirklich auch der Spitze den Bildern passt und die gleich so am Anfang einen reinbringt in diesen Film. Und zweitens halt auch das Talent von Kubrick, einfach diese artifizielle, sehr künstlich, fast Comic überzogene Ästhetik zu schaffen. Weil zum Beispiel diese Jugendbanden, die sind ja halt nicht so aus, wie man sie jetzt in normalen Straßenfilmen oder so sieht, sondern die sind ganz weiß gekleidet mit schwarzen Stiefeln. So der Donald McDowell hat ja dieses diese Wimpern aufgeklebt, die ja eigentlich auch pop-ikonisch dann später oft nochmal aufgetaucht sind in Filmen und auch bei Bob-Leuten irgendwie, das verwendet wurde.
Sehr nette Details, wie so Augäpfel auf den Manschettenknöpfen und so blutige Hosenträger.
Genau, und auch die Wohnungen, wo sie sind und so, da schreien einem die 70er aber auch so auf eine überzogene, übertriebene Weise entgegen. Und das macht das Ganze zu einem gelungenen Gesamtwerk. Also ich fand ihn jetzt noch einmal bei der Zweitsichtung besser als beim ersten Mal.
Ja. Es geht auch viel mehr um die Bilder und die Charaktere und die Charakterbeschreibungen als um die eigentliche Geschichte. Wie gesagt, Geschichte ist in zwei Absätzen erzählt und ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber wie sich die Sachen entwickeln. Auch die Schauspieler sind ausgezeichnet. Ja. Da kann man wirklich auch in den Details selbst von Gesichtern im Publikum, also der Alex wird dann präsentiert, nachdem er geheilt ist, muss auf der Bühne stehen und muss sich einiges gefallen lassen, und im Publikum sieht man halt zum Beispiel seinen Gefängniswärter.
Ja, der Michael Bates ist als der Schauspieler.
Und das kommt so richtig rüber, wie der am Anfang total skeptisch ist mit verschränkten Händen und wie er dann sich freut, dass es dem Alex so dreckig geht, und man sieht, wie nur der Mundwinkel hochgeht und solche, also wirklich bis ins Detail wunderschön
geschauspielt. Also gerade auch der Gefängniswärter, eben der Michael Bates, ist mir auch aufgefallen von Anfang an. Ich meine, einerseits hat er mich ein bisschen an John Cleese erinnert, wegen dem Schnauzbart.
Dieses und so. Das übertrieben militärische.
Ne? Richtig, also dass er dann auch teilweise ja im Gefängnis in so einer Fantasiesprache die Gefangenen angebildet hat, und dann Alex, und ja. Das ist echt, kann man sich anschauen.
Überhaupt, weil du die Sprache ansprichst, ist das,
das
auch? Die haben ein ganz witziges Englisch, was ein bisschen russisch klingt. Ne?
Nein, es hat quasi Lehnwörter aus dem Russischen. Mhm. Fast alles von diesen erfundenen Wörtern. Das war aber im Buch schon so. Ich kann mich erinnern, ich habe das in der Schule gelesen. Ich habe in meinem Buch hinten drinnen noch so eine postkartengroße Seite mit Übersetzungen von diesen Worten. Also zum Beispiel kommt vor, und der Andreas Schlapsi wird mich jetzt wahrscheinlich korrigieren wegen der Aussprache, aber Moloko zum Beispiel steht für Milch, weil sie gehen in eine Milchbar trinken.
Ah, okay.
Die Milch ist versetzt mit irgendwelchen Drogen untermachen oder
so. Brutal machen.
Ja. Was gibt es noch? Devotschka zum Beispiel steht für irgendwie Frau oder so irgendwas in der Richtung. Es gibt dann, irgendwann kommt Taschtuch vor.
Okay, ja.
Was heißt das? Sickerts, nein? Taschtuch? Nein. Taschentuch?
Taschentuch,
hey! Und solche Dinge kommen da halt vor. Also ist eh nichts Unbekanntes aus Science-Fiction-Romanen, dass irgendwie über die Sprache und über Kunstwörter irgendwie versucht wird zu vermitteln, dass das Ganze sich in der Zukunft...
Das passt. Neusprechen im Walsh 1984.
Ja. Ja, und Blu-ray. Ich muss sagen, ich war auch relativ... Ich meine, ich habe sicher früher nicht die beste Qualität von dem Film gesehen, immer. Mhm. Aber ich glaube, selbst DVD-Qualität hat irgendwie... Ich meine, ich nehme mal an, dass die von dem Film ziemlich gutes Originalmaterial haben, und das eben... Ich meine, es ist die Kubricks Sammelbox mit all seinen Filmen und der Dokumentation und so. Mhm. Also ich nehme mal an, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe gemacht haben, was die Bildqualität anbelangt.
Das wäre echt glasklar, und
ich finde schon, das schaut gut aus.
Das schaut super aus.
Hat super ausgeschaut, ja. Muss auch sagen, ich habe den Film bis jetzt nur so im Fernsehen so wischiwaschi-mäßig gesehen.
Ja,
jetzt einmal halt in voller Länge, das hat sich schon sehr auszahlt, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe bisher nur ein Viertel mitgekriegt von dem Film. Ne? Mhm. Waren sogar Witze drin, und ich erkannt habe. Ganz stolz. Ja, ein extrem beeindruckender Film, und vor allem extrem beeindruckend. Der Film ist 44 Jahre alt und gilt für heute immer noch. Ne? Also das Einzige, was wirklich von der Zeit ein bisschen war, ist, einmal kommt eine Musikkassette vor, witzigerweise sogar deutsche Grammophon-Gesellschaft.
Ja, aber das ist so eine Mini-Kassette. Ist,
ja, genau. War das kein normaler?
Nein, die war nicht normal groß. Die war, wie haben die geheißen? Das ist, ob das nicht sogar eine Mehrspur-Geschichte war oder so, ob das Ding nicht sogar 4 oder 8 Spuren oder sowas gehabt hat, aber die war vielleicht, ich weiß nicht, ein Viertel so groß wie eine normale Audiokassette oder noch kleiner.
Aber das war praktisch das Einzige, was heute nicht mehr passen wird. Also so von, was du halt siehst, okay, der Film ist nicht heutzutage gedreht, aber sonst...
Ja, wobei, ja genau,
das ist sehr zeitlos, also keine Sachen drin, wo man sonst sagt, haha, damals 70er Jahre oder so, sondern...
Genau, ich mag ja die Technikdarstellung in 70er Jahren Film, mich stört das ja nicht, wenn man da ein bisschen auch... Man sieht ja in jedem Zeitepoche dann die Technik, dann auch das Zeitalter an. Aber ja, wie gesagt, das war sehr gut. Ja, Kubrick kennt das generell, kann man ja empfehlen. Also Pathways of Glory, das Shining, Sachen Horrorfilm. Odyssee natürlich. Mhm. Also da sind schon einige Klassiker dabei.
Ja, also wer es noch nicht in voller Länge gesehen hat, unsere Biertaucher-Empfehlung, oder? Clockwork Orange.
Ah, apropos, was heißt denn Clockwork Orange? Habt ihr das noch?
Hast du das?
Ich habe es nachgeschaut. Ja? Ui, jetzt habe ich mich selber auf dünnes Eis geführt. Es ist eine Redewendung, die aus dem Englischen kommt, und sie besteht, etwas ist so seltsam, also like a clockwork orange, weil es ein Zusammenschluss ist von etwas Organischem und einem Clockwork.
Und das
kann eigentlich nicht zusammengehen. Und aus dem Verständnis, was ich herausgelesen habe, aus diesem Ausdruck der Seltsamheit heraus, ist dieser Ausdruck entstanden oder soll ihn beschreiben, besser gesagt.
Ich hätte mich jetzt nicht drüber traut, das zu erklären.
Ja,
ich habe das so ungefähr so im Hinterkopf, aber wirklich sicher.
Hätte ich mich auch nicht drüber trauen sollen. Korrigiert uns, falls da Zweifel aufkommen. Ja.
Mag wer.
Ist heute so schön, immer ein bisschen Tumbleweed dazwischen, zwischen den einzelnen Themen. Ich mag das ja, diese Pausen.
Ich habe eine TV-Serie, auf die ich jetzt gerade auf Binge-Watching bin.
Ja, wenn man schon bei...
Und zwar passt das ein bisschen zu so bösen Gesellschaften und bösen Leuten. Mhm. Und zwar ist die Tyrant. Also Tyrann.
Okay. Tyrant,
2014 gedreht, in Israel größtenteils. Mhm. Und es geht um einen fiktiven arabischen Staat in der Zeit nach dem arabischen Frühling.
Okay.
Also es kommt im Film vor, wie der Mord von Gaddafi und in den Gesprächen, halt immer, was in Ägypten gerade passiert und so. Und es geht praktisch um ein Land, das von einem Familienclan beherrscht wird, also so ein bisschen wie in Syrien. Mhm. Und wo halt die Elite wohnt halt in einem Palast und rennt sehr westlich herum und so. Und das Volk ist halt unzufrieden und darbt, wo... Weil du siehst jetzt keine extreme Armut, aber es ist halt politisch nicht berechtigt. Und es gibt dann auch so eine Art Platz, wo die alle hinströmen, der dann mit Panzern geräumt werden soll. Und die Story ist halt, dass ein amerikanischer Arzt mit seiner Familie da hinfahrt, seine Eltern besuchen. Man erfährt dann, erst als Kind war er der zweitälteste Sohn von dem Diktator, ist aber abgehauen mit 16, in die USA gegangen, Medizinstudium gemacht, dort geheiratet, Kinder gekriegt und er wollte sozusagen mit der Herrscherfamilie nichts zu tun haben. Er hat sozusagen seine eigenen Leute verlassen und jetzt aber wird er halt zurückgepfiffen und involviert sich dann auch natürlich voll in dieses ganze Politding mit Intrigen und Giftgasangriffen und allem, was halt dazu gehört. Und ja, wenn man Game of Thrones mag und Intrigen, Gewalt und so und auch halbwegs... Ja, wie soll man sagen, Politik im besten Sinne. Ich finde es sehr, sehr gut gemacht.
Also es ist eine Politikserie, die so einen ernsthaften
Zugang. Hintergrund, wobei jetzt kein konkretes Land genannt wird. Also dieses Land ist absichtlich ein Fantasiestaat und sie haben es, hab nachgelesen, sie haben es in Israel, Türkei und Marokko gedreht an verschiedenen Standorten. Mhm. Also sie wollen eher die Mechanismen erklären, jetzt nicht speziell auf ein Land oder sie sagen auch so eine Herrscherfamilie, ich glaube, den gibt es auch nicht in Wirklichkeit.
Okay, aber einfach so auch wie Politik und wie
das regiert. Funktioniert, ja.
Und es ist interessant, dass diese Serien in letzter Zeit häufiger bekannt werden. Mir fällt jetzt Borgen ein, mir fällt House of Cards ein, in der alten und in der neuen Version. Ich meine, House of Cards ist ein bisschen reißerisch natürlich.
Vielleicht hat das Thema Polit sozusagen massentauglich
West Wing, gemacht. Ja. Also, es gibt da schon einiges.
Hast du die Themenliste, weil es gibt eine israelische Schauspielerin, die ich erwähnen möchte?
Da steht nur ein Thema drinnen im 2013, das ist für den 213er und das ist Antipiraterie. Du hast noch drunter geschrieben.
Ja, sowieso.
Okay.
Und zwar
so
Tyrant, und zwar Amoran Atiyas, bitte auf Wikipedia selber nachschlagen. Mhm. Und die spielt dann halt so das, was vergleichbar wäre bei Game of Thrones, die Cersei Lannister. Also sie ist die offizielle Frau von dem Diktator. Mhm. Und hasst ihn natürlich abgrundtief, aber ist halt mit ihm verheiratet und auch extrem beschützerisch. Und hat so den weiblichen bösen Part, extrem schöne Frau, die halt extrem intrigiert und so. Aber sonst einfach, also mir hat es sehr gefallen.
Ja, da hast du die erste Staffel jetzt mal gesehen.
Habe ich jetzt die erste Staffel mir so reingezogen, aber man sieht auch auf YouTube recht viel, also man kann sich einen Eindruck davon verschaffen. Und es ist jetzt gerade die zweite Staffel im Entstehen oder wird sogar gerade schon gesendet. Mhm. Tyrant. 2014.
Sehr gut. Kurzes Status-Update, wenn wir jetzt noch irgendwo in Richtung Politik nämlich noch sind. Ich habe ja mehr aus Impuls heraus seine Indiegogo-Kampagne unterstützt, den Greek Bailout Fund.
Genau, Griechenland. Ja.
Da waren ja veranschlagt, glaube ich, einen viel zu hohen Betrag.
Ja. Aber sie haben ziemlich viel zusammengebracht jetzt, gell?
Es waren dann im Endeffekt um den Dreh von 2 Millionen Euro, die jetzt gesammelt wurden.
Wahnsinn.
Ja,
also das 1,6 Milliarden wollten sie, das war die erste Rate von
der. Genau, das war der Beding, den sie sammeln wollten. Also weit entfernt vom Ziel, ja, was aber auch irgendwie klar war. Und jetzt ist natürlich sondern ich habe jetzt den Hinweis bekommen vom Kampagnenleiter, diesem Briten, dass es eben nicht erreicht wurde, aber dass es doch schade wäre, wenn so viel zusammengekommen ist. Dass eben so weiter, dass das weg ist dann das Geld. Ja. Und er hat eine Nachfolgekampagne jetzt gestartet. Mhm. Und mit einem flexiblen Goal.
Also wo das dann auch bleibt, das Geld.
Genau, und da kann man jetzt spenden, wollte ich sagen, kann man auch verlinken.
Mhm. Und sagt er, was mit dem Geld dann passiert? Oder?
Ja, er diesmal steht, dass er bei der ersten Kampagne hat er geschrieben, wie auch immer er es macht. Mhm. ob er jetzt eine offizielle Stelle findet oder ob er persönlich runterfährt, aber das Geld kommt den Griechen zugute.
Genau. Und jetzt in der zweiten Kampagne ist er auch nicht viel konkreter geworden, ja. Aber anscheinend hat er hat geschrieben, dass er mit griechischen Charity-Unternehmungen zusammenarbeitet. Da kann man sich sicher noch genau informieren, wenn einem das interessiert.
Jo. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass das Klügste wäre. Weil eigentlich, also so die Rewards waren ja so Flaschen mit Olivenöl und Flaschen mit
Gemüse
und so. Also eigentlich wäre ja das wahrscheinlich die beste Art und Weise, Geld nach Griechenland zu bekommen. Tatsächlich auch die Wirtschaft dort ankurbeln.
Oder dass den Griechenland Urlaub
richtig, macht, ne? Also den Perk auch anzunehmen. Das ist vielleicht gibt es ja wieder Perks. Das heißt ja nicht, dass die Nachfolge-Ding keine Perks ausgibt. Weiß ich nicht. Muss man sich anschauen.
Was alles sowieso... Es wäre überhaupt kein Problem für uns, das Geld einfach zu zahlen. Wir als Europa, den Griechen, das Geld einfach zu zahlen.
Das ist eine politische Sache.
Uns einzugestehen, dass wir sie einfach nur ausgenutzt haben und auf ihre Kosten gut dagestanden sind die letzten Jahrzehnte. Ich meine, es ist ja lächerlich, wie viel Geld ist das im Vergleich. Ich meine, die 1,6 Milliarden wären jetzt irgendwie 3 Euro pro EU-Bürger.
So wäre die Rechnung gewesen.
Ja. Was hat uns die Hypo gekostet? Und vor allem, wie viele Bedingungen haben wir an Kärnten gestellt, damit wir sie rausreißen aus der Misere? Und was sind die Bedingungen an Griechenland? Das ist alles lächerlich.
Ja, ich finde auch, dass da einfach auch viel politisches Kapital jetzt schon verspielt wurde, weil auch viele, was man sich so umhört, auch keinen Bock mehr darauf haben. Man soll jetzt mal den Griechen helfen. Nee. Aber nicht. Schauen wir mal, hoffentlich jetzt was.
Erfreuliche Themen.
Ja, ich habe Grollen gespielt. Darüber kann ich erzählen. Kann da Rob vielleicht mir zur Seite stehen, weil ich habe gespielt ein Rollenspielsystem, das auf einer Romanserie von Charles Stross, einem britischen Science-Fiction-Autor.
Antipope.org.
Okay. Und ja, das haben wir zum ersten Mal gespielt, auch mit neuem Spielleiter. Und ja, das System heißt The Laundry.
Die Wäsche.
Genau.
Ja.
muss ich noch erzählen?
Ich kann ja nur so Waschsalon.
Also ja, Waschsalon.
Okay, ja. Und wie funktioniert das?
Ich kann ja eigentlich nur die Bits und Pieces erzählen, die ich als Spieler, weil ich habe mir extra die Backstory jetzt nicht durchgelesen. Aber es ist so, dass wir waren so eine Gruppe von 5 Leuten und wir wurden beschworen auf einem Bahnhof. Ja. Und wir sind da einfach plopp, plopp. Beschwört worden, ja. Und haben erfahren, wir arbeiten jetzt für eine Organisation, The Laundry heißt die, und die ist geheim, man kann nicht austreten, wir sind jetzt ein Leben lang dort verpflichtet und wir wurden dann abgeholt mit einem alten Bus und einem Boot gesetzt und mit diesem Boot zu einem Ausbildungscamp von The Laundry gebracht, ja. Am Weg dorthin war es schon ein bisschen seltsam, da hat uns der Spielleiter mal würfeln lassen, ob wir was erkennen. Ja? Und klar haben wir ein bisschen Würfelglück und haben gesehen, dass da unter Wasser Gebäude sind und so Wesen rumschwimmen. Mhm. Das hat uns alle sehr gewundert, worauf einer gleich gemacht hat, er verchüsst sich jetzt und er springt vom Boot. Das wäre allerdings in so einem frühen Stadium, glaube ich, verheerend gewesen. Ja. Wurde dann zurückgehalten und wir kommen dann dort an. Und kommen in einen Meetingsraum und unser Spielleiter zeigt uns eine PowerPoint-Präsentation und so wie es uns beschrieben wurde, ist es so, dass Computertechnologie ja, heutzutage viel zu tun hat mit Wesen aus anderen Dimensionen und mit Hexereien. Und es kann natürlich passieren, wenn Computersysteme Fehler aufweisen oder solche Sachen, dass da Tore geöffnet werden und dass in unserer Welt dann seltsame Dinge passieren. Ja. Und die normale Bevölkerung weiß davon nicht so, aber wir von The Laundry, wir wissen da Bescheid und wenn sowas passiert, dann sollen wir das am besten unauffällig erledigen. Ja. Dazu bekommen wir...
Ghostbusters und Men in Black oder
so. Ja. Also Agents of S.H.I.E.L.D. und okay, Lovecraft nimmt das.
Ja, also wir haben zwei Ausrüstungsgegenstände mal bekommen, außer eine Waffe. Ja. Mhm. Einer hat eine Globuli-Gun bekommen, also das ist egal. Wir haben eine Visitenkarte bekommen, die gewisse Eigenschaften besitzt. Zum Beispiel, wenn man sie mit gewisser Autorität herzeigt, kann man zum Beispiel Polizisten überzeugen, dass man der Vorgesetzte ist sehr und dass gut. sie den machen. Man kann auch so ein bisschen glammern und so, das gibt Gedächtnis löschen, falls was Seltsames passiert. Und ein Smartphone. Und das Smartphone, da darf man keine Drittanbieter-Apps drauf installieren, aber die eine App, die oder zwei Funktionalitäten hat es. Erstens, wenn irgendetwas Dämonisches passiert in unserer Nähe, dann wird das ganze Ding warm. Mhm. Und das zweite ist, dass man so eine Art Schutz-App hat. Dass wenn irgendwie man auf seltsame Dämonen trifft, dass einen diese App
ein
ganz klein wenig beschützt. Also so wirklich nicht, aber so ein bisschen. Ja. Und nach zweiwöchiger Ausbildung haben wir dann auch tatsächlich unseren Auftrag. Es sind irgendwie zu wenig Leute da, deswegen schicken sie uns hin, die kompletten Newbies. Ja. Mhm. Man muss vielleicht vorausschicken, der Rollenspielleiter hat gemeint, er hat diese Mission, ist aus einem Missionsgenerator aus dem, aus dem Internet irgendwie generiert worden. Und wir fahren dann mit einem alten, verrotteten Bus irgendwie nach Schottland und haben dort den Auftrag, unsere Kontaktperson irgendwie zu treffen, die auch bei der Laundry arbeitet.
Als ganze Gruppe dorthin.
Als ganze Gruppe in diesem Bus durch die schottische Länder zu einem Reiterstall. Und die Kontaktperson ist nicht auffindbar und nicht kontaktierbar. Und dann steigen wir mal aus, irgendwie so, weiß ich nicht, 5 Kilometer davor hält uns schon mal die Polizei auf und sagt, wir können nicht weiterfahren, weil es kommt ein furchtbares Ungewitter und das ist nicht planiert. Darauf zeigt einer der Gruppe gleich die Ausweiskarte her und sagt, nein, wir dürfen trotzdem durchfahren. Das haben wir auch dann, durften wir durchfahren, aber leider sind wir nach 1 Kilometer stecken geblieben. Und dann sind wir halt bei diesem Reiterhof und treffen ein Pferd, das wo ich irgendwie so den Einfall hatte, dieses Pferd mal anzusprechen. Weil ich mir schon gedacht habe, okay, Hexerei oder so, vielleicht ist das ja der Kontaktmann. Und rede ihn irgendwie an, aber das Pferd antwortet nur seltsame Dinge, die nicht wirklich Sinn ergeben. Wieso?
Also das Pferd kann sprechen oder kann nur wir?
Das kann sprechen, ja. Aha. Und sagt so, ja, ich weiß nicht, kenne meinen Namen nicht. Na, und dann trabt es irgendwie davon, ja. Und dann halten wir so unser, gehen wir zum Reitstall rüber. Es gibt einen Reitstall und das ist ein normales Haus. Und beim Reitstall halten wir unser Smartphone dran und da wird das Smartphone schon relativ heiß. Ja. Dann schauen wir rein in so einem hohen Fenster, weil wir wollen nicht die Haupttür aufmachen. Wenn da eh schon irgendwie Dämonen drinnen sind, ist das vielleicht gefährlich. Und mit Räuberleiter schaffen wir es dann, das Smartphone so reinzuhalten und rein zu fotografieren. Und wenn man auf das Foto drauf schaut, sieht man irgendwie so Pferde, die irgendwie Fleisch essen drinnen. Ja. Und immer wenn man solche fürchterlichen Dinge sieht, die einem ungewöhnlich vorkommen, wie zum Beispiel auch das sprechende Pferd, da muss man würfeln um seine geistige Gesundheit.
Ah, okay.
Und die nimmt dann halt über das Abenteuer natürlich ab, je mehr man grässliche Dinge man sieht, da kommt dann viel. Und wenn man wahnsinnig wird, dann ist aus das Spiel. Ja, um das Ganze vielleicht abzukürzen, wir sind dann ins Wohngebäude gekommen, da haben wir eine alte Frau getroffen, die Solitär spielt und einer unserer Mitglieder hat genau drauf geschaut und sieht, dass diese Moves überhaupt keinen Sinn machen, die sie da macht bei Solitär. Also die ist uns schon komisch vorgekommen, aber die konnten wir überzeugen, dass sie den Computer runterfährt und dass sie mit uns mal runterkommt. Ja. Und während wir so rumdiskutieren, wir finden unten noch im Keller eine verängstigte Stallgehilfe. Und die meint, ja, also der Deckberuf unseres Kontaktmannes war Tierarzt und der ist weggelaufen und sie weiß aber nicht, sie wurden angegriffen von den Pferden und sie versteckt sich jetzt da unten. Ja. Während wir diskutieren, was wir so machen, geht die alte Dame wieder rauf die Treppen und versucht den Computer wieder anzudrehen. Während wir da so im Flur stehen, beginnen die Pferde irgendwie uns anzugreifen, raus aus dem Stall und dann durch die Eingangstür reinzutreten. Ja. Einer unserer Mitglieder hat sich eingebildet, das sind verzauberte Menschen und wollte einen anderen unserer Gruppe abhalten, auf diese Pferde zu schießen, was besonders gescheit ist, in einem kleinen Raum mit großen Kalibern rumgeballert und es wird noch das weggezogen, das ist gefährlich für alle natürlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es dann geschafft, diese Geschichte zu entschlüsseln. Das Problem war, das hat uns nämlich die Großmutter erzählt, dass ihr Computer voll in letzter Zeit von ihrem Sohn repariert wurde. Und da wurde anscheinend ein defekter Speicher eingebaut. Dieser defekte Speicher hat bewirkt, dass halt diese Pferde besessen worden sind. Und noch zusätzlich wurde ein Bodyswap durchgeführt von dem einen Kontaktmann in ein Pferd hinein. Mhm. Ja. Und wir haben es aber geschafft, so im Endeffekt diesen Computer zu sichern und unseren Vorgesetzten anzurufen. Es sind Cleaner gekommen, die haben das Ganze alles ein bisschen aufgeräumt. Die alte Dame hat überlebt und wir waren glücklich, dass wir dieses Abenteuer überlebt haben. Ja, ich glaube, es wird ganz lustig. Also ich glaube, die Welt ist ganz spannend. Und du hast deine,
dein Avatar, seine geistige Gesundheit behalten?
Es geht immer nur bergab.
Ja, es geht bergab. Also, ich habe keinen guten Start. Ich bin Vincent Horvold, glaube ich, heiße ich. Ich bin Polizist. Mhm. Ich durfte mir meine Background-Story selber ausdenken und ich habe mir ausgedacht, dass ich ein traumatisierendes Erlebnis habe, als ich mit meinen Eltern als Jüngling, als Kind von einem Theaterbesuch gekommen bin, sind diese von Batman ermordet worden.
Von Batman?
Ja, genau. Also das Ganze ein bisschen gedreht. Deswegen habe ich einen wahnsinnigen Hass auf Fledermäuse und super auf den Batman und alles, was mit Batman zu tun hat. Außerdem habe ich habe ich Angst vor Feuer und generell ist meine Persönlichkeit das Natter, also als Nutjob, als Loco and Coco, als ein bisschen verrückter eingestuft. Und so habe ich das dann auch angelegt. Sie hat da eh dankbar.
Das basiert offensichtlich auf den Romanen eben aus. Ich glaube, inzwischen ist es eine Trilogie. Der letzte Teil muss vor kurzem herausgekommen sein. Die Atrocity Archives, glaube ich.
Ja, ich glaube, das
hat jemand aber erwähnt. Und ja, das ist eben so eine Mischung aus vielleicht so Wallander Grimmi und Lovecraft-Mythos Cthulhu-mäßig und vielleicht ein bisschen Agents of S.H.I.E.L.D., weil also es gibt eben da diese geheime Abteilung von irgendeinem britischen Ministerium, die da halt Bescheid wissen über diese Dämonen und so. Mhm. Die Idee ist eben, dass Algorithmen eine Brücke schaffen können zu den großen Alten jenseits. Und so richtig zum Problem ist das eben erst geworden, seitdem wir Computer haben, beziehungsweise Smartphones, weil du dort eben Algorithmen ablaufen lassen kannst, die komplex genug sind, um auch tatsächlich große Dämonen herzuholen. Mhm. Es gibt aber auch ein paar Leute, die Algorithmen, Berechnungen in ihrem Kopf gut genug durchführen können, dass sie einen Dämon so weit in unserem Universum lassen, dass der halt ein kleines bisschen Schaden anrichten kann in dem Gehirn, das in dem Moment ja der Computer ist. Und deswegen verlierst du ein bisschen von deiner Sanity, weil da eine Dämonenkralle durch die Wand zwischen unserem Universum durchfahrt und dir eine kleine Läsion im Gehirn.
Also Algorithmen, das so eine Art Zaubersprüche, die dann Dämonen beschwören.
Ja, aber es gibt nicht nur die Romane, es gibt auch online zu lesen, eben auf, ich glaube, auf antipoop.org gibt es ein paar Kurzgeschichten aus dem Universum. Mhm. Die sind auch ganz spannend, wer mal in das Universum reinschnuppern möchte, du hast zu empfehlen. Und ein paar von den Sachen, die du beschrieben hast, findet man dort so oder ähnlich wieder.
Okay, also das war nicht ganz losgelöst. Ja, gebrochen. Wie gesagt, ich weiß.
Also zum Beispiel eine von den Geschichten heißt schon Equoid, also Pferd auf Latein.
Also es kommt nicht von irgendwo her. Naja, der Spielleiter hat sich da doch durchaus vorbereitet anscheinend. Ja.
Das klingt sehr gut.
Ja, es war gut, es war eine flotte Runde irgendwie. Der Spielleiter hat sich gut geschlagen.
Jo. Ich habe eine erfreuliche Webserie, wenn Sie wollt.
Ja, hau rein.
Und zwar Another Period. Mhm. Und zwar spielt da mit die blonde Dame, die auch bei Garfunkel und Oates mitspielt, die Ricky Lindholm. Und das Ganze ist so eine Parodie auf dieses englische Landhaus-Serie, was jetzt so populär ist.
Ja, genau. Downton Abbey.
Okay, aber das heißt, Another Period spielt ca. 1900 in USA, Ostküste. Und ja, es ist halt eine Gesellschaftsparodie oder ziemlich verblödelt halt. Ne? Mhm. Und was hast du? Du hast halt eine eher sehr, sehr schräge, sehr dysfunktionale, reiche Oberschichtenfamilie, so Überkapitalisten, die von einer Herde von seltsamen Bediensteten halt ständig bemuttert und betreut werden. Und ja, auch wenn es jetzt eine Liebesszene gibt, sieht man halt die zwei so Oberschichtentypen, wie sie sich da halt so erregen und an der Wand stehen, alle die Tina bereit und müssen im richtigen Moment das Handtuch reichen und so. Ja, und darüber machen sie sich sehr lustig und ab und zu gibt es dann so YouTube-ähnliche Schnitte, wo dann eine auf dem Sofa sitzt wie in einer Fernsehshow und erzählt, was ihre Gedanken zu dem waren oder was jetzt ihr nächster Move sein wird.
Okay, also schon so Meta so
ja.
heraus und über die Serie sprechen, okay.
Und ja, ich habe es recht witzig gefunden, weil sie halt sehr politisch inkorrekt ist, wenn du es von heute anschaust, weil halt, was vor 100 Jahren halt gang und gäbe war und gesellschaftlicher Mainstream oder akzeptiert, da sprechen die auch sehr plastisch aus. Das ist halt jetzt undenkbar. Und da, um diesen Gegensatz geht es halt.
Okay.
Und was ich so, ich meine, ich habe es gibt einen Trailer, der ist komplett auf YouTube und man kann, jetzt ist glaube ich schon die erste Episode rausgekommen, die zweite kann man schon ein bisschen was sehen, auf Comedy Central, das ist der Herausgeber. Und was ich jetzt so vermute, dass der Blickwinkel oder der Sinn von dieser Serie ist, ist halt so zu reflektieren, wie wenig sich geändert hat vom, also Kapitalismus und Gesellschaftssystem halt, Frauenrechte und so, und aber halt, dass das drastischer dargestellt wird eben mit dem Zeitgeist von damals.
Noch einmal überzogen, um das krasser herauszustellen. Okay. Wie viele Folgen sind da schon draußen?
Oder nein, erst die eine jetzt, also der Pilot und eine Sendung. So ein typisches Beispiel.
Kannst du das für Woche rausbringen oder weißt du
das? Das habe ich noch nicht ganz rausgekriegt, wie, aber es ist halt eher sehr komödiantisch und ein typisches Beispiel. Eine von diesen sehr über zeichneten jungen Frauen, die kriegt irgendwie, geht es in einem Gespräch um Wahlrecht, ja, um das Wahlrecht von Frauen, und dann sagt sie, was? Ich will nicht wählen. Sollen jetzt Frauen auch wählen, Wahlrecht kriegen? Dann kann ja jeder wählen, zum Beispiel Pferde oder meine Schwester und ihre Schwester.
Na, damaligen
so, ja, halt so ein bisschen überzeichnet. Aber ich finde es ganz gut. Mhm. Another Period.
Okay. Ja, du, eigentlich hätte ich noch den Ave Becava, ehrlich, ich mache das nächste Mal. Auch weil ich noch
einen. Ein paar Themen auf.
Genau, und weil ich den Ave Becava lese ich gerade noch so das allerletzte Comic und dann werde ich den so.
Cool.
Zusammenfassen.
Bob, gibt's bei dir irgendwas?
Ich habe nur mal das Hacking Team auf der Liste und sonst habe ich nichts erlebt.
Was ist Hacking Team?
Das ist die Meldung.
Ja, okay, mache ich kurz. Das Hacking Team ist relativ bekannt in Security-Kreisen. Das ist eine italienische Firma, die macht Spionagesoftware. Ja. Und die sind jetzt eben offensichtlich aufgemacht worden. Und ich glaube, 410 Gigabyte von ihren Daten sind auf irgendeiner BitTorrent-Seite gelandet oder sowas. Ups.
Ja. Vor allem ist herausgekommen, dass sie auch an so autoritäre Regime.
Ja, das was sie immer, verkaufen. Also das, was alle immer gesagt haben, dass sie an diverse böse Governments verkaufen, hat sich bestätigt. Und dass sie teilweise wirklich dementiert haben, wie zum Beispiel eben, dass sie haben behauptet, dass sie nicht an den Sudan verkaufen. Mhm. Und jetzt haben sie natürlich gefunden eine Rechnung und einen Kontoeingang über 480.000 Euro aus dem Sudan. Mhm. Die Amerikaner überlegen jetzt gerade, ob sie da was machen können, weil theoretisch könnten sie erklären, dass die Software, die schreiben, und das Waffenexportgesetz fällt, so wie man das schon aus den 90er Jahren kennen mit den, oder PGP, genau. Späten 90er Jahren kennen mit der Verschlüsselungssoftware im Browser und Ähnlichem. Und dann wären halt die Italiener, beziehungsweise eigentlich eher ihre Wiederverkäufer in den USA, da dürfte es zwei Firmen geben, wären dann halt belangbar von den Amerikanern wegen Waffenexports und solche Dinge. Aber ja, das irgendwie die Ironie der ganzen Geschichte
selber gehackt worden.
Ist ziemlich offensichtlich.
Zurückgehackt. Und es gab ja auch schon so, es gab nicht wirkliche Stellungnahme, aber irgendein Teammitglied hat sich bei Twitter schon gemeldet und gemeint, man soll sich den Torrent ja nicht runterladen, es sei ein Virus darin enthalten.
Ja, ja, das ist die ganze Verzweiflung. Der offizielle Twitter-Account von der Firma ist für 12 Stunden in Händen der Hacker gewesen. Die haben dann irgendwie so immer so Gusto-Stückeln rausgeschoben über den Twitter-Account.
Ja, die haben sich auch umbenannt, glaube ich, in Hacked oder so irgendwie. Also das Ganze umgedreht. Das war ganz nett.
Aber ja, nur noch so viel dazu. Es gibt von vor ein paar Monaten einen wirklich gut geschriebenen Artikel von der Quinn Norton mit dem Titel Everything is Broken, wo es darum geht, dass alle unsere Software einfach lächerlich schlecht ist und dass nichts sicher ist und dass es immer nur eine Frage der Zeit ist und meistens nicht einmal allzu lang dauert, bis irgendwo eingebrochen wird und es einfach keine auch nur irgendwie geartete wirkliche Sicherheit gibt, sondern nur die Illusion von solcher. Und ja, klar, das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft auch die Bösen.
True.
Sorry für den Downer. Hey, aber Hacker-Team,
Hacking-Team
ist nicht gehackt worden.
Aber, ja. Cool, ja. Ja, ich glaube, machen wir das nächste Mal, genau. Schön war's und
bis zum danke schön.
Genau. Wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag 19.30 Uhr im alten AKH, circa Innenhof 2, aber wahrscheinlich irgendwo, einfach ein paar Höfe durchstreifen.
Bitte, die beiden Herren sind immer relativ spät, das heißt, man kann dann durchaus noch herumwandern und sie verzweifelt suchen.
definitiv. Man kann auch währenddessen einsteigen.
Oder man kann
einsteigen.
Sich einfach einen Billa setzen, und weil da gehen wir vorher unsere Bier holen meistens.
Ja, jo. Gut. Ja, dann, ja, schön war's und bis dann.
Ciao.